Ja, das wäre tatsächlich die bisschen schönere Predigt. So knapp daneben ist auch dabei. Also, das fände ich jetzt auch netter, wenn ich hier mit dieser Message vorne stehen könnte, weil dann, ja, machen wir ein bisschen Shake Hands und gehen nach Hause und alles ist gut. Ja, das Thema über Sünde zu predigen, deswegen bin ich auch schwarz angezogen, weil man braucht da so ein bisschen was Gedecktes. Nein, es ist ein cooles Thema, darf man das sagen? Ich find's super. Aber man kann ja sehr unterschiedlich auf die Ankündigung, dass heute über Sünde gepredigt wird, reagieren. Der eine sagt, boah, endlich, hoffentlich hört mein Mann zu. Oder mit so einer Betroffenheit, oh nein, oh, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Oder so mit so ironisch, ja, Sünde, das ist eine Regelabweichung, die bedauere ich, aber mit so einem kleinen Augenzwinkern. Beim Essen habe ich gesündigt oder ich habe mir ein sündhaft teures Kleid gekauft. Sünde ist bagatellisiert. Oder ich kann auch entrüstet reagieren, nicht schon wieder dieses Thema. Sünde wurde schon so oft in der Kirchengeschichte missbraucht, um Menschen auszugrenzen und abzuwerten. Klar, ja, alle Menschen sind Sünder, aber in der Praxis waren es dann doch immer die anderen. Und wenn darüber geredet wurde, dann hart und anklagend und mit dem erhobenen Zeigefinger. Und gut, dass wir eigentlich heutzutage nicht mehr über Sünde sprechen. Das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr, oder? Tatsächlich ist es ja ein bisschen schwierig, über Sünde zu sprechen. Ich habe mir mal 4 Herausforderungen rausgeschrieben. Sicher gibt es viel mehr, aber oder 4 Gefahren, wenn man drüber predigt. Ich bin vom modernen Zeitgeist geprägt. Denn ist das, was Sünde ist, nicht abhängig von der jeweiligen Zeit und von der Kultur, in der wir leben? Kleiderordnung, Rolle der Frau, das kennen wir doch alles. Aber wo fängt man dann an, wo hört man auf? Ja? Ist dann alles beliebig? Die Gefahr ist dann, die Sünde wird in so einer weichgespülten Form präsentiert, wo sie niemandem mehr wehtut und, Klammer auf, auch niemandem nutzt, Klammer zu. Andere Herausforderung, ich hänge am Zeitgeist von gestern fest. Ich lehne jede Interpretation von Sünde ab, weil Gott ist ja nicht immer derselbe. Ist nicht das, was einmal Sünde war, immer Sünde? Die Gefahr, ich komme rüber wie so ein gesetzlicher Moralapostel, der überhaupt keinen Mut hat, mal out of the box zu denken. Dritte Gefahr, wenn man über Sünde spricht, steht in Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Sieh erst den Balken aus deinem Auge und danach den Splitter aus deines Bruders Auge. Ja, also es will ja keiner so gerne ein Heuchler sein, wenn er hier vorne steht und über Sünde spricht. Also thematisiere ich das dann lieber nicht, weil ich ja die allererste bin, der man den Balken rausziehen muss. Nebenbemerkung, wenn wir darauf warten, dass wir erst perfekt sind, dann werden wir sprachlos bleiben beim Thema Sünde. Dann werden wir nie drüber sprechen. Und die vierte Herausforderung ist, wir sind ja alle und ich natürlich sowieso Teil des Systems Sünde. Und wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht oder den Apfel vor lauter Früchten. Das ist wie in der Geschichte mit den 2 Fischen. 2 Fische schwimmen im Wasser, kommt ein Dritter vorbei und sagt, na, wie ist das Wasser heute? Daraufhin sagt der eine Fisch zum anderen, was ist Wasser? Also wie sollen wir etwas verstehen und in Worte fassen, das uns erfasst hat? Wer den Film Matrix kennt, weiß, was ich meine. Wie soll ich über etwas sprechen, was mich erfasst hat? Also, es ist nicht so einfach, über Sünde zu sprechen. Aber warum tun wir es dann trotzdem in unserer Predigtserie? Weil wir denken, dass Sünde ja nicht einfach nur deswegen verschwindet, nur weil wir lange genug nicht drüber reden. Oder wenn wir sie wegdiskutieren. Sünde ist Realität, das wissen wir alle. In der Bibel kommt der Begriff leider auch relativ häufig vor, also so ungefähr 400 Mal. Und allein 16 Mal im Römerbrief Kapitel 6. Und das Kapitel hat nur 23 Verse. Das muss man erst mal schaffen. Könnt ihr mal nachlesen. Es könnte also ein Indiz dafür sein, dass es doch ein wichtiges Thema ist. Und wir sprechen hier über Sünde, weil es eigentlich im Grunde befreiend ist, sich die Wahrheit einzugestehen. Und weil das hier hoffentlich auch keine Moralpredigt wird, sondern ein Plädoyer für die Liebe Gottes und was er eingesetzt hat, damit wir hier stehen dürfen. Was sagt die Bibel über die Sünde? Ich rate euch oder ich empfehle euch wirklich, die Predigten schon nochmal nachzuhören, falls ihr sie nicht schon gehört habt, von Siegfried und Tim. Da kamen immer schon Definitionen von Sünde vor. Und ich fasse nochmal zusammen, beziehungsweise nehme noch neue Aspekte dazu. Ich kann ja auf unterschiedliche Art und Weise an das Thema Sünde rangehen und sagen, okay, Sünde ist Übertretung der Gebote. Und dann ist es natürlich absolut wichtig, diese Gebote auch zu definieren und klare Grenzen zu ziehen. Und es wird mich dann extrem herausfordern, dass es in der heutigen pluralen Gesellschaft schwierig ist, über klare Grenzen zu sprechen. Die Probleme werden immer komplexer. Die Welt wird verwirrender für mich und überall kann man im Grunde sündigen und Gebote übertreten. Und Gott ist ein strenger Richter und ich schaff's ohnehin nicht. Und die anderen, die sich nicht an die Gebote halten, leben ohnehin viel leichter. Und die andauernde Sorge mit dieser Gebotsübertretung beschäftigt mein Leben. Sünde ist Misstrauen gegen Gott. Ich schau mal ganz kurz. Vielen Dank. Es ist gut, dass du das verfolgst an der Folie. Sünde ist Misstrauen gegen Gott. Darüber hat Siegfried gepredigt. Der Mensch trifft aus Angst, etwas zu verpassen, falsche Entscheidungen und daraus folgt falsches Verhalten. Und das prägt natürlich auch mein Menschenbild, ja. Die Menschheit ist verdorben von Anfang an, von Haus aus schlecht. Sünde ist Maßlosigkeit. Und es entsteht da, wo Gott nicht das Maß ist, wo mein Begehren so stark ist, dass ich Grenzen überschreite. Früher hatte man so eine schöne Liste der Todsünden. Da war es dann eigentlich auch relativ einfach, die konnte man durchgehen. Heute sagt man eigentlich nicht mehr Todsünden, sondern man sagt Hauptsünden. Es ändert aber nichts an den Sünden an sich. Wollust in sexueller Hinsicht, Habsucht oder Geiz, da geht es um materielle Dinge, Völlerei in körperlicher Hinsicht, Neid in sozialer Hinsicht, Zorn, Hochmut, Sünden der Maßlosigkeit. Und so ein Sündenregister ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, aber es lenkt den Blick eigentlich nur auf das, was verboten ist. Sünde ist Verführung. Paulus sagt, dass wir unter die Sünde verkauft sind, dass sie in uns wohnt, dass der Mensch ihr als Knecht dient. Wir sind gefährdet, schwach und ausgeliefert. Und die Welt wird als Quelle der Versuchung wahrgenommen. Ist auch nicht schön. Sünde ist eine Krankheit. Sünde betrifft den Menschen mit Leib und Seele. Und sie ist leider auch ansteckend. Luther verdanken wir die wunderbare Übersetzung von dem griechischen Wort Soter, eigentlich Retter, und er hat es als Heiland übersetzt. Da steckt es drin, dass er uns heilen will von der Sünde. Das ist genial, weil da stellt er diesen Aspekt in den Vordergrund. Wir brauchen Heilung von der Sünde. Und ich hätte am allerliebsten eine Impfung gegen die Sünde, die mich ein für alle Mal immun macht. Gibt's leider nicht. Und daher blicke ich dann auch mit so einem gewissen Missmut auf Gott und denke mir, ja, warum gibt's eigentlich die Sünde überhaupt? Ja? Warum nimmst du sie nicht einfach weg, diese Krankheit? Ja, Sünde wird unterschiedlich definiert, haben wir jetzt gerade festgestellt, als Schuld, als Misstrauen, als Maßlosigkeit, als Verführung. Und jeweils steht auch was anderes im Zentrum, worauf wir blicken, auf falsches Handeln, auf kaputte Gottesbeziehung, unsere willensschwache Persönlichkeit, Machtcharakter der Sünde oder was Gott uns zumutet. Es ist alles richtig, es hat alles was zu tun mit dem Thema Sünde, aber das stärkste Bild, finde ich, das in der Bibel verwendet wird, ist die Zielverfehlung. Sünde ist eine Zielverfehlung. Ihr habt ja schon den Aufbau hier gesehen, durch schon vielleicht eure Gedanken gemacht, ob es heute gefährlich wird, ob es mitten ins Herz trifft, was. Es ist einfach nur eine Veranschaulichung. Es geht darum, um Zielverfehlung. Es gibt das hebräische Wort katar und das griechische Wort hamartia. Und das kommt eigentlich aus dem ja, eigentlich aus der Soldatensprache. Einfach, das heißt, das Ziel verfehlen. Beim Speerwerfen damals, Katar, das Ziel verfehlt. Sünde ist also eigentlich kein Zustand oder eine einzelne Tat, sondern es ist eine falsche Ausrichtung. Das können wir vielleicht mal kurz ausprobieren. Ich bräuchte mal einen Freiwilligen, der kurz mal nach vorne kommt. Also wir nehmen das hier nicht, den Pfeil und Bogen. Vielen Dank, Heike.
Dankeschön. Wir stellen uns mit mir hin. Also sag mal, eindeutig die falsche Ausrichtung ist so. Ich kriege gar nicht.
Genau, also eindeutig die falsche Ausrichtung ist so. Oder auch, Moment, ich probiere es nochmal. Ein Problem ist auch, je weiter ich weg bin, desto schwieriger wird es zu treffen. Das ist so, wenn man das Ziel versucht im Blick zu behalten. Ich versuch's mal. Heike. Ah. Das ist natürlich jetzt kontraproduktiv. Ich wollte daneben schießen. Also, je näher ich dran bin, desto leichter ist es, ins Ziel zu treffen. Ja. Danke. Danke. Das wäre mein Wunsch am Ende vom Gottesdienst, ja, dass wir einen Schritt näher gemacht haben an das Ziel, dass wir das im Blick behalten, dass wir sagen, es bringt nichts, wenn ich da hinten an der Tür stehe und drüber nachdenke, wie ich ins Ziel treffe. Das schaffst du vielleicht, wenn du Ralf bist und eine gute Ausbildung hast. Der hat uns nämlich hier das mitgebracht. Der könnte treffen und schießen, aber wir haben gesagt, es ist zu gefährlich. Aber jeder andere, je näher du ans Ziel gehst, desto besser. Die Frage ist nur, was ist das Ziel? Also sollten wir vielleicht noch mal kurz über das Ziel reden. Das erfahren wir eigentlich schon auf den ersten Seiten der Bibel. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes, das auf Beziehung mit dem Schöpfer ausgelegt ist und den Schöpfer repräsentiert. Tim hat in seiner Predigt gesagt, dass wir perfekt geschaffen sind eigentlich. Und die Sünde, die Zielverfehlung ist, Gott nicht zurückzulieben, die Beziehung zu zerstören. Gott will Gemeinschaft mit mir. Wie krass ist das, ja? Dass Gott Gemeinschaft haben will mit mir. Und er möchte, dass ich sein Reich, das Reich Gottes erbe. Hier und jetzt, solange ich lebe und dann später in der Ewigkeit. Und Sünde ist dieses Ziel, diese Gemeinschaft mit Gott zu verfehlen. Wie geht das, das Ziel zu verfehlen? 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Bei Filmen würde jetzt so eine Triggerwarnung drüber stehen. Ab 18, Vorsicht, enthält Sex, harte Worte und Gewalt. Also auch hier eine Triggerwarnung. Diese Bibelstelle ist nicht freundlich, aber sie steht in der Bibel. Es geht um potenziell belastende Themen. Wisst ihr denn nicht, dass das Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das ist noch die harmlosere Schlachterübersetzung. Lest mal die Hoffnung für alle mit den modernen Begriffen, dann wird's erst richtig spannend, das habe ich mich nur nicht getraut. Und weil wir gerade dabei sind, lesen wir gleich mal noch weiter in Galater 5, 19 bis 21. Nur für den Fall, dass ihr euch jetzt noch nicht wiedergefunden habt in dieser Liste, lesen wir noch weiter. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, also Punkt, 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 wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. So, da reden wir jetzt mal über Zielverfehlungen. Wenn jetzt du bei diesen Aufzählungen kein Häkchen machen musstest, Respekt, gratuliere. Spätestens als ich an den letzten Kantinenbesuch denken musste und mein Chef vorbeiging, habe ich mich bei der Lästerei ertappt gefühlt. und bei vielen, vielen anderen Punkten. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das ist doch harmlos im Vergleich zu, was steht da noch alles, Götzendienst oder Mord. Und da sind wir schon beim Thema der Predigt, auch knapp daneben ist auch vorbei. Im Bibeltext steht nicht, also auf jeden Fall erben die Ehebrecher nicht das Reich Gottes. Die Neidischen sind zwar auch nicht ganz okay, aber es passt schon, schwamm drüber. Also wir neigen dazu, einzelne Zielverfehlungen, also vor allem die Zielverfehlungen der anderen, zu bewerten. Die sexuellen Fehltritte, das geht ja gar nicht. Aber Zorn und Eifersucht, naja bitte, das ist doch normal, oder? Normal, das lese ich zumindest aus dem Text raus, sollte gar nichts davon sein. Vorbei ist vorbei, ob knapp daneben oder nicht. Warum ist die Bibel hier so streng? Ist doch ein bisschen unfair. Weil es darum geht, wie wir von Gott gedacht sind, ursprünglich gedacht sind, wie Gott sich Beziehung mit uns vorstellt. Und jede Sünde, jeder Fehltritt, jede Zielverfehlung entfernt uns von der Gemeinschaft mit Gott. Sünde raubt uns unsere Berufung und unsere perfekte Beziehung und unser Potenzial letztlich. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, aber. Weil ich dachte mir, es kann es eigentlich auch nicht sein. Es kann es nicht sein, dass es jetzt egal ist, ob ich eine Notlüge gebrauche oder ob ich, keine Ahnung, jemand umbringe. Das kann doch nicht sein, dass es keinen Unterschied macht. Ja, ich denke, es kann auch nicht sein. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu denken und ich weiß auch nicht, ob das jetzt logisch klingt in euren Ohren, aber alle Sünde trennt von Gott, aber nicht alle Sünden wiegen gleich schwer. Also, wenn ich jetzt nochmal ins Gesetz schaue, eine Ordnungswidrigkeit wie Falschparken ist eine Ordnungswidrigkeit, wird aber nicht so hart bestraft wie ein Bankraub. Und wieso sollte Gott dann auch keinen Unterschied machen, ja? Auch wenn es sozusagen egal ist, wie weit ich am Ziel vorbei bin, sind trotzdem nicht alle Sünden gleich. Das können wir mal an der Bergpredigt an einem Beispiel durchdenken. Da sagt Jesus, wer schlecht über einen anderen Menschen denkt oder redet, und dann führt er das weiter fort. Also wer schlecht über einen anderen Menschen denkt oder redet, der tut damit nichts Gutes. Das wissen wir. Im Gegenteil, er befindet sich laut Jesus gedanklich schon auf dem Weg zum Mord. Also wer schlecht über einen anderen denkt, der ist kurz davor, ihn umzubringen. Also es ist eine Zielverfehlung. Doch klar ist, dass die direkten Folgen der unterschiedlichen Handlungen sich sehr unterscheiden. Also schlechte Gedanken bekommt ja mein Gegenüber gar nicht mit. Sie vergiften nur erstmal mein eigenes Leben. Aber dann üble Nachrede, in dem Moment, wo ich es ausspreche, wo ich lästere, das verletzt den Betroffenen. Und wenn ich dann tatsächlich handgreiflich werde, dann füge ich ihm definitiv Schaden zu. Also offensichtlich unterscheiden sich Sünden in ihren Auswirkungen. Und das würde ich gerne festhalten, nicht, dass wir hier rausgehen mit dem Gefühl, es ist alles furchtbar, was ich mache. Also darum geht's nicht. Es geht um diese Gemeinschaft mit Jesus. Und trotzdem muss ich aber abwägen, was schwerer wiegt. Die gute Nachricht ist aber, nee, die kommt noch nicht. Ja, nochmal mit den Auswirkungen. Ich habe mir gedacht, das ist wie bei einem Fehltritt. Es gibt Fehltritte, da knickst du einfach um oder da trittst du auf der Straße in was nicht so schön ist. In eine Pfütze, genau. Das kannst du wieder putzen, das kannst du wieder ungeschehen machen. Oder das kannst du, wenn du 6 Wochen lang einen Schuh trägst, weil die Achillessehne gerissen ist, weil du in ein Loch getreten bist, das kannst du wieder heilen. Aber es gibt Fehltritte, die machst du nur einmal in deinem Leben. Gestern standen wir vor dem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Also es gibt Unterschiede. Jetzt kommt die gute Nachricht. Jesus ist für alle unsere Fehltritte ans Kreuz gegangen, ob knapp daneben oder komplett vorbei. Keine Tat, keine Gedanken sind so schlimm, dass Jesus sie nicht vergeben kann und vergeben will. Denn in dieser Korintherstelle, die wir vorher gelesen haben, da heißt es dann weiter, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Amen. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt in dem Namen des Herrn Jesus und dem Geist unseres Gottes. Das halten wir einfach mal fest. Auch bei unserem nächsten Fehltritt halten wir das fest. Wir sagen, Jesus, blöde Pfütze, bitte wasch mich wieder ab. Schönes Beispiel mit der Pfütze. Allzu oft ist die Sündenlehre dazu benutzt worden, Menschen durch ihre Sünden, durch ihre Schuldgefühle klein und ohnmächtig zu halten. Aber wir sind keine wehrlosen Opfer der Sünde. Wir haben der Sünde etwas entgegenzusetzen. Jesus und sein Opfer am Kreuz. Jetzt wollte ich noch, wenn wir die Zeit haben, habe ich noch, ich glaube sieben sind's, sieben Verfehlungen und was wir dem entgegensetzen können. Verfehlung 1, ich glaube, ihr seht sie alle hier, 1, 2, 3, 6 sind es nur, ja, reicht auch. Blind. Sünde ist eine Blindheit vor allem für sich selbst. In Psalm 19, Vers 13 heißt es, wer kann merken, wie oft er fehlt, verzeih mir die verborgenen Sünden. Sünde ist für mich unsichtbar. Das ist dieses Beispiel mit den Fischen im Wasser. So, hä, was ist Wasser? Die selbstverständliche Atmosphäre, die mich bestimmt, der Balken von meinem Hirn. Blind. Blindheit hat viele Gesichter. Banale Vorurteile, Selbstgerechtigkeit, Selbstüberschätzung, lauter Formen der Selbsttäuschung, für die die eigene Wahrnehmung nicht mehr unterscheidbar ist. Und ich sehe bei vielen Menschen, dass sie ungeheuer verblendet sind. Verblendete, wohin man sieht, ich stecke nur mittendrin. Und ich höre auch nur, was ich hören will, ich lese nur, was ich lesen will. Ich gehe zu den Predigern, die ich gut finde und nicht zu denen, die mich herausfordern. Ich habe meine blinden Flecken, auf diesem Auge bin ich blind, heißt es ja. Diese Redewendung kennen wir. Und ich kenne das gut bei mir. Ich weiß noch, wie ich mich lange gesträubt habe, als wir ein paar Leute aus der Gemeinde mal gesagt haben, wir fahren nach Bethel, dort in die Gemeinde, weil ich einfach so innerlich mich gesträubt habe, ich will das gar nicht hören, weil das passt nicht zu meinem Glauben. Und dann dachte ich mir, was bin ich eigentlich für eine überhebliche Frau, dass ich mir anmaße zu sagen, was zu meinem Glauben passt und was nicht? Und wieso lehne ich das von vornherein ab? Also dann bin ich hingefahren mit solchen Vorurteilen und habe viel, viel profitiert und manches hat mich auch bestätigt, aber das ist ja auch okay. Aber ich habe es zumindest ausprobiert und ich kann sagen, ich habe mich dem mal ausgesetzt, ich habe mich herausfordern lassen. Ich fand es schwierig und ich fand es toll und ja. Und wie wir dagegen beten können, gegen die Blindheit, ist, Herr, öffne mir die Augen. Hart. Das harte Herz ist auch so ein Schlüsselbild für Sünde. In Hesekiel heißt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, also ein weiches Herz geben. Wo bleibt unsere Anteilnahme am Schicksal der Menschen? Mitleid, Erbarmen, den Schmerz wieder zulassen. Man soll Christen nicht daran erkennen, dass sie weniger sündigen, sondern dass sie mehr lieben und dass sie mehr Anteil nehmen. Mich bewegt es immer, wenn Menschen sich anrühren lassen, auch von Nachrichten. Ich habe kürzlich auch wieder jemand erlebt, der, als dann die Nachricht kam, auch dass die Geiseln befreit worden sind, wo einfach die Tränen geflossen sind. Ich denke, wir können dagegen anbeten, gegen unser hartes Herz. Herr, berühre mein Herz. Süchtig. Sucht ist ja ein modernes Phänomen, was überhaupt nicht als Wort in der Bibel steht. Aber die Erfahrungen, die man macht, wenn man süchtig ist, die kennt die Bibel. Dass etwas Macht gewinnt, dass Menschen süchtig sind nach Ruhm, nach Frauen, nach Geld. Und sehr bewegend dazu ist, was der Apostel Paulus im Römerbrief in Kapitel 7, Vers 15 schreibt. Er sagt, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, tue ich. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn das keine Beschreibung von Sucht ist, von Macht, die etwas über mich hat. Ich hab's nicht im Griff, sondern es hat mich im Griff. Gebet dagegen, Herr, mach mich frei. Angepasst. Kürzlich habe ich einen Artikel gelesen mit der Überschrift, dazugehören um jeden Preis. Da ging es um die Jugendkultur, um das Diktat der richtigen Marken, das angesagte Verhalten, das tun doch alle, stell dich nicht so an. Aber das betrifft dann nicht nur die Jungen, das betrifft uns alle. Auch ich will Teil einer Gruppe sein. Ich schluck meine Meinung runter, ich ducke mich weg, wenn das Thema heiß wird in Gesprächen. Im Grunde will ich nicht auffallen. Bloß keine Meinung vertreten, die abweicht. Pass auf, was du sagst über LGBTQ, über Gender, über andere Religionen, über, es gibt so viele Fettnäpfchen, in denen man treten kann. Also trete ich lieber niemandem zu nahe. Und vergesse den Satz von Jesus, der sagt, sei Salz und sei Licht. Auffälliger geht's eigentlich nicht, als Salz und Licht sein. Gebet gegen das Angepasstsein, Herr, schenkt mir Mut. Selbstsicher. Und ich meine nicht damit, dass wir uns selbst sicher sind über unseren Glauben. Das ist ein ganz wichtiger Vers im Römer 8. Ich bin gewiss, ich weiß, dass mich nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Das meine ich nicht, sondern ich meine, dass ich anhand von einer Skala von Gut und Böse sortiere, dass ich immer weiß, was ist richtig, was ist falsch. Ich beurteile, ich mache die Schubladen auf, ich habe eine Meinung und vor allem, ich habe Recht. So entsteht Fundamentalismus, auch in meinem Kopf. Und gerade in Glaubensfragen ist es wichtig, in Kontakt zu bleiben, auch mit Menschen, mit Leuten, die uns provozieren. Ich kann nicht allem aus dem Weg gehen. Vielleicht brauche ich Korrektur oder vielleicht bin ich auch die Hilfe, die der andere braucht in dem Moment. Mein Gebet dagegen, Herr, korrigiere mich. Und der letzte Gedanke noch ist Träge, Trägheit. Geistliche Trägheit ist lebend. Ich will nicht von Gott behelligt werden. Ich entziehe mich Gottes Wort durch Nichtbeachtung. Wir kennen das Gleichnis vielleicht mit den anvertrauten Talenten, die der eine aus Trägheit, aus Angst vergräbt und nichts macht. Oder Jona, der einfach flieht. Ich will mich nicht konfrontieren lassen mit Gottes Auftrag. Kennt ihr das? Ich schon. Meine moderne Flucht ist Netflix. Bei Trägheit denken wir zunächst auch erstmal an Faulheit. Aber Träge ist nicht nur ein Ruhezustand, sondern nach dem Gesetz der Trägheit ist es auch eine Bewegung. Eine Tätigkeit, die ich ununterbrochen ausführe und aufrechterhalte. Das heißt, ich kann auch auf höchstem Niveau träge sein, in unendlicher Betriebsamkeit im Höchsttempo eines Hamsterrades. Die Trägheit besteht dann darin, nicht auszusteigen. Die Sünde der Trägheit zeigt, also nicht nur der Mensch, der über die Stränge schlägt, ist ein Sünder, sondern auch der, der sich zurückzieht, der das wahre Leben verpasst. Wenn wir uns zu sehr auf die Übertretungen fixieren, dann vergessen wir, dass es andere Möglichkeiten gibt, das gute Leben, das Ziel zu verpassen. Gebet dagegen, Herr, schenkt mir Kraft. Ja, ich denke, wenn wir so mit unseren Zielverfehlungen umgehen, dann machen wir uns nicht klein, sondern wir holen uns unsere Würde zurück als Ebenbild Gottes. Wir zweifeln nicht, wir vertrauen. Im biblischen und im guten Sinn von Sünde sprechen heißt Jesus Christus als den Heiland, als den Soter groß machen. Darin unterscheidet sich die christliche Sündenerkenntnis von jedem Moralismus. Wenn wir über Sünde nachdenken, dann bitte, bitte, hoffentlich soll es Sehnsucht nach Heilung wecken und Befreiung und nicht Angst und Ärger. Ganz nah an Jesus rangehen, das haben wir vorher gesehen. Geh ganz nah ran, hab das Ziel im Blick und geh gegen diese Zielverfehlungen einfach, also nicht einfach, es ist nicht einfach, geh dagegen an. Mit Wort und Tat und mit Gebet, lass für dich beten, sei ehrlich. Die Band kann auch gern schon nach vorne kommen. Ich wollte noch schließen mit einem Ausspruch von Markus Spieker, Journalist und Geschichtswissenschaftler, hat gesagt, das Kreuz und der Gottessohn, der daran hängt, führen uns auch zu einer realistischen Selbsteinschätzung. Wir erkennen daran unsere kolossale Erlösungsbedürftigkeit, genauso wie den unermesslichen Wert, den wir in Gottes Augen als seine geliebten Geschöpfe haben. Wir erkennen unsere kolossale Erlösungsbedürftigkeit und den unermesslichen Wert, den wir in Gottes Augen als seine geliebten Geschöpfe haben. Dazu auch nochmal die Predigt von Tim über die teure Gnade. Jesus hat es teuer erkauft. Und Sünde einfach stehen zu lassen in unserem Leben und es zuzulassen oder aufzugeben, sollten wir nicht tun, sondern wir sollten wirklich in diese Würde versuchen, zurückzukommen mit all unserer Kraft. Ich bete noch entlang dieser, ja, einfach dieser einzelnen Zielverfehlungen nochmal. Und es wird jetzt nachher noch eine Zeit sein, wo es einfach die Musik leise spielt, und traut euch mal, das zu beten. Vielleicht nur eins davon. Vielleicht hat euch eine Sache angesprochen. Vielleicht wollt ihr die gesamte Liste nochmal durchbeten. Ich habe das einmal gemacht, jetzt komme ich doch nochmal ins Reden. Ich habe einmal gebetet: Herr, öffne mir die Augen, also zeig mir meine verdeckten Sünden. Das war wirklich krass. Also mir sind zwei Sachen eingefallen, die ich wirklich vergessen hatte. Eins war, wo ich mal jemandem was gestohlen habe, wo ich einfach eifersüchtig war auf jemand, und der habe ich ein Ohrring geklaut. Da war ich vielleicht 15 oder 16. Und dann ist mir eingefallen, wie wir mal eine Lehrerin hatten in Kunst. Und wir fanden sie furchtbar. Und wir haben sie gehänselt und wir haben sie ausgesperrt oder eingesperrt in ihrem eigenen Zimmer, während wir draußen waren. Und es eskalierte. Und tatsächlich ist diese Lehrerin irgendwann nicht mehr gekommen in die Schule. Und furchtbare Geschichte, sie hat Selbstmord begangen. Was jetzt nicht nur an unserer Klasse lag. Wir waren damals in der 6. Klasse. Aber wir waren gemein. Und sowas kann passieren, dass dir einfällt, wenn du Gott bittest, ehrlich zu werden und dir Dinge zu zeigen. Und du kannst es ihm abgeben, du kannst es einfach, ich sage immer einfach, es stimmt nicht, ich möchte mir das abgewöhnen. Du kannst es ans Kreuz bringen. Ja, Jesus, das ist wirklich unser Gebet. Öffne mir die Augen. Berühre mein Herz, dass es weich wird. Mach mich frei. Schenk mir Mut. Korrigiere mich und schenk mir Kraft. Amen.